Lasst uns Platz nehmen. Komm, Herr, segne uns, berühre uns. Wir brauchen dich. Ich brauche den Herrn, seine segnende Güte, seine segnende Barmherzigkeit. Mein Thema heute ist, wenn Gott uns segnet, wenn Gott uns berührt, wenn Gott uns begegnet, was passiert dann mit uns? Wie geht's mit uns weiter? Darüber wollen wir uns Gedanken machen. Der Gesegnete bleibt gesegnet, grundsätzlich. Herr, komm und segne uns. Und wir haben in diesem Lied gesungen, im Leid, im Schmerz, wo auch immer, der Segen Gottes trägt uns. Wir werden durchgetragen von der Güte Gottes. Lade ich ganz herzlich ein für Freitag. Das Thema wird sein, den Glauben mehr verstehen. Der Glaube ist etwas, was wir noch entdecken dürfen. Wir sind erst am Anfang. Wenn wir Ja zu Jesus sagen, wir sind erst ABC-Schützen. Wir kommen erst im Kindergarten. Wir sind noch gar nicht Profis. Wir lernen die Güte des Herrn, was die Güte des Herrn ist. Am Samstag werden wir mit Gottes Hilfe das Thema betrachten, der sichtbare Glaube. Es sind Zeichen. Denen, die da glauben, es werden Zeichen folgen. Dämonen vertreiben, auf Kranke die Hände legen, in anderen Sprachen sprechen. Wenn sie etwas Giftiges trinken, wird es ihnen nicht schaden. Also so viele Vorzüge, was der Glaube bewirkt. Also du musst gar keine Angst haben. Wenn du glaubst, bist du geschützt, gedeckt vom Herrn von allen Seiten. Am Sonntag werden wir über das Thema sprechen, die abgelehnte Salbung. Was passiert, wenn wir die Gnade Gottes ablehnen, wenn wir Nein zu Jesus sagen, zu den Angeboten des Herrn? Darüber wollen wir uns Gedanken machen. Aber jetzt zuerst einmal, was passiert, wenn ich gesegnet werde? Also das ganze Wochenende ist unter dem Thema Glaube. Glaube, ja, das hat Werke, das hat Früchte, das hat Gaben. Glaube hat Auswirkungen in unserem Leben. Und da, wo Gott segnet, wo er seine Hand im Spiel hat, wo er mithilft, wo er mitarbeitet, da geht alles ganz anders. Halleluja. Das darf ich bekennen aus meinem persönlichen Leben. Da entwickelt sich alles positiv. Auch wenn du im ersten Moment gar nicht das so siehst. Im Augenblick, wenn du mit dem Herrn anfängst zu gehen, da geht es manchmal drunter und drüber. Das ist die Wahrheit. Also da gibt es Kämpfe und dergleichen. Aber dann merkst du, wie Gott Stück für Stück dich näher an das Ziel bringt. Es gibt ein Sprichwort, steht auch in der Bibel irgendwo. Am Segen Gottes ist alles gelegen. Am Segen Gottes ist alles gelegen. Der Segen Gottes, da dreht sich alles in eine andere Richtung. Da wird alles auf den Kopf gestellt, menschlich gesehen, fleischlich gesehen. Da, wo Gott segnet, da funktionieren Dinge, die sonst nie funktionieren würden. Nichts ist unmöglich dem, der da glaubt, heißt es in der Heiligen Schrift. Da, wo Gott segnet, da fließt alles bergauf, nicht bergab. Da fließt es alles dem Himmel entgegen. So, da dient alles zum Besten. Da, wo Gott segnet, da wird es gut, da bleibt es gut oder bleibt sogar noch was übrig. Denk nur an die 5 Brote und die 2 Fische. Da blieben noch 12 Körbe übrig. Stell mal vor, wenn Gott segnet, bleibt uns was übrig, damit wir fürs Zuhause, für nachher, für später was haben. Da, wo Gott segnet, da geht es. Und jetzt pass auf, ich sage dir eine große Wahrheit, geht es denn deinen Feinden schrecklich, deinen Widersachen geht es schrecklich, denn der Schuss geht nach hinten. Wenn Gott dich segnet, weißt du, dann diesen Spieß, den sie gegen dich werfen, das dreht sich um und das kommt als Prellbock, ein Bumerang, kommt zu dir einfach zu den Feinden zurück, zu den Widersachen zurück. So das Böse, das man dir antun will, das trifft sie selbst. Denk nur an die Brüder von Josef. Ihr gedachtet böse mit mir, sagt der Josef, aber Gott hat alles gut gemacht. Mit mir und jetzt mit euch auch, dass ihr jetzt alle auf die Knien gerutscht zu mir kommt. Das ist auch Gnade Gottes, dass alles noch möglich ist. Der Segen Gottes macht alles gut, bringt alles zurück. Viele Menschen haben, vor allem die aus der Esoterik kommen, haben Angst vor Flüche, vom negativen Reden. Ich sage euch eines, vergisst das Ganze, was Esoterik lehrt, das ist alles Schmarrn. Der unter Gott steht, kann nicht verflucht werden. Der kann nicht verdammt werden, denn es heißt in meiner Bibel, ist jemand unter Jesus Christus, ist nichts Verdammliches. So Fluch und Segen liegen zwar in der Dunkelheit, wir Menschen können dagegen nichts tun, aber Gott hat die Kontrolle. Gott lässt es nicht zu. Wenn du gesegnet bist, dann können die bösen Menschen dir nichts Arges antun. Gott wacht darüber. Wer nicht gesegnet ist, der kann arbeiten, so viel er will, der kommt auf keinen grünen Zweig. Dem bleibt nichts übrig. Verstehst du, der arbeitet Tag und Nacht. Bei 3 Firmen ist er beschäftigt und doch kommt er nicht dazu. Wie heißt es in Hagai Kapitel 1, Vers 5 und folgende Verse? Gott sagt, schaut zu, seht zu, achtet darauf, wie es euch geht. Schaut zu. Und du solltest dein Leben prüfen, bin ich gesegnet oder nicht? Man weiß, ob man gesegnet ist, nicht ob man dann irgendwelche hohe Gefühle hat. Also Prophet Hagai Kapitel 1, Vers 5 und folgende Verse. So, und da ist es so, prüfe, teste mal. Und du wirst sehen, ob das geht oder nicht geht, oder es funktioniert oder nicht, ob du gesegnet bist oder nicht. Da heißt es, ihr seht viel und bringt wenig ein. Ihr esst und werdet doch nicht dick. Verstehst? Oder fett. Ihr trinkt und ihr bleibt immer noch durstig. Ihr kleidet euch und könnt doch nicht euch erwärmen. Und wer Geld verdient, der legt es auf einem löchrigen Beutel. Und du kennst bestimmt solche Leute und prüfe, wenn das dir so geht, dann solltest du dich fragen, Herr, bin ich gesegnet? Woran liegt es, dass ich nicht gesegnet bin? Und ich werde dir am Schluss der Botschaft auch sagen, warum du nicht gesegnet wirst. Vielleicht setzt du auf die falschen Pferde, auf die falschen Leute, dass du mit den falschen Leuten zusammenarbeitest, dass die gar nicht mit Gott sind. Und hier gibt die Antwort der Prophet Haggai. Und so spricht der Herr, achtet doch darauf, wie es euch geht. Und immer wieder, achtet drauf, schaut zu, beobachte dich selber. Geht hin auf das Gebirg und holt Holz und baut das Haus des Herrn. Und das soll mir angenehm sein. Und ich will meine Herrlichkeit erweisen, spricht der Herr. So viele Leute arbeiten an fremde Baustellen und nicht auf der Baustelle Gottes. Wir sollten auf der Baustelle Gottes arbeiten. Wenn wir dort arbeiten, werden wir gut versorgt vom Herrn. Und da heißt es weiter beim Propheten Haggai, denn ihr erwartet wohl viel, aber siehe, es wird wenig. Und wenn es ihr schon heimbringt, dann blase ich noch weg. Das macht Gott. Warum? Weil der Segen Gottes nicht da ist. Wenn der Segen Gottes da ist, du, ich sag dir, das läuft mit, aus wenig wird viel. 5 Brote und 2 Fische werden Tausende satt. Weiter, Haggai Kapitel 1. Warum ist das, spricht der Herr? Weil mein Haus so wüst dasteht und ein jeder nur eilt, für sein Haus zu sorgen. Jeder kümmert sich nur um sich, aber er denkt nicht ans Reich Gottes. Und die Bibel sagt, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes, dann wird euch solches alles zufallen. Du wirst sehen, wenn du anfängst, für Gott zu leben, wirst du bestens versorgt. Bestens versorgt. Darum, sagt hier der Herr durch den Propheten, darum hat der Herr den Himmel über euch verschlossen und den Tau zurückgehalten, das Erdreich sein Gewächs, also die Erde gibt nichts und der Himmel gibt nichts und nichts gibt, niemand gibt was. Wenn Gott bei uns keine Wohnung hat, kein Zuhause, und Gott braucht ein Zuhause in deinem persönlichen Leben, da wo er sich aufhalten kann, und wenn du das nicht hast, geht es dir schlecht, geht es dir furchtbar. Da hat der Segen keine Bleibe, der Segen braucht ein Zuhause, wo er sich aufhalten kann, da wo er bleibt, und wenn kein Raum in der Herberge ist, dann kannst du noch so viel machen, es passiert nichts. Da ist wie gewonnen, so zerronnen. Das ist also, da erfüllt sich das Wort. Das, was Gott uns gibt, egal, wenn es noch so gut ist, Gott kann noch so viel geben, und Gott gibt uns so viel, weil Gott ist ein guter Gott. Das läuft davon, das fließt davon, zerrinnt uns unter den Fingern. Das holen andere uns ab. Oder da fressen uns die Heuschrecken und Rost und die Diebe holen es ab. Da wird alles gestohlen. Du kannst noch so schön wohnen, da werden die Einbrecher kommen und die holen das ab, was du irgendwo auf die Kante gelegt hast. So, der Segen Gottes braucht eine Bleibe. Bruder, Schwester, das ist so wichtig, gib deinem Segen Gottes ein Zuhause. So wie Weihnachten, war kein Raum in der Herberge. Die Leute hatten für alles Platz, nur nicht für den Sohn Gottes, für den Gesegneten des Herrn. Darum ist auch Matthäus 23, Vers 38, das Haus der Juden damals soll leer gelassen werden. Da werden nur Schakale drin wohnen, nur Wölfe sich rumtreiben. Aber da wird es leer bleiben und niemand wird es bewohnen. Warum? Weil sie Jesus abgelehnt haben. Der, wo Jesus ablehnt, wo nichts mit Jesus zu tun haben will, der wird zu einer wüsten Stätte. Und ihre Behausung, so heißt es dann weiter in Matthäus 23, wird eine Behausung der Dämonen sein. So, der Segen braucht eine Unterkunft. Das ist ganz wichtig, eine Behausung, ein Zuhause, da wo das Brot gelagert wird, ein Lagerhaus, ein Vorratshaus, eine Speisekammer, so, wo man den Segen aufhebt für spätere Tage, für spätere Augenblicke, und das begreifen viele nicht. Die glauben, Gott segne mich, aber der Segen braucht eine Herberge. Bruder und Schwester, der Segen braucht eine Herberge, auch bei uns, damit der Segen für immer da sein. Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen, mein Leben lang, Psalm 23. Gott muss irgendwo ein Zuhause haben, und zwar hier unten, auf dieser Erde. Und deshalb hat er den Kindern Israel die Stiftshütte befohlen zu bauen. Das war sein erstes Zuhause, die Hütte Gottes unter den Menschen. Das lesen wir auch in der Offenbarung später, wie der Himmel runterkommt. Und da wird keine Träne sein, kein Leid, kein Geschrei, kein Schmerz, weil Gott da ist. Das ist die Stelle des Segens. Gott braucht ein Zuhause. Wenn Gott keinen Altar hat, wenn Gott kein Zuhause hat, wenn Gott nirgendwo sich aufhalten kann bei uns, dann geht er wieder zurück in den Himmel. Und wir bleiben leer und arm und hungrig und durstig. Die Hütte Gottes unter den Menschen. Und weil die Menschen das früh begriffen haben, hat Salomo, und eigentlich der David, wollte das dem Herrn einen Tempel bauen, ein Haus. Herr, da sollst du zu Hause sein. Hier sollst du wohnen. Und hör mal, was der Sinn der Wohnung Gottes war. Der Segen braucht ein Zuhause. Salomo sagte, Gott, du brauchst ein Zuhause. Wenn wir in Not sind, dass wir wissen, wo wir hingehen können. Wenn wir Schwierigkeiten haben, wenn wir krank werden, wenn wir von Feinden belagert werden, wo wir hinfliehen müssen. 1. Könige 8, Vers 27, ich überfliege, das ist Vers 53 eigentlich. Da ist es dieses Weihegebet oder die Einweihung des Tempels. Der Mensch braucht einen Ort der Gottesbegegnung, da wo Gott ihn zuhört, wo er mit Gott persönlich reden kann. In Vers 29, 1. Könige 8, da sagt David, lass deine Augen offen stehen über dieses Haus, Tag und Nacht, über die Städte, da wo du gesagt hast, das soll dein Name wohnen. Du wolltest hören mein Gebet und das Gebet deiner Knechte an dieser Stätte, wenn sie beten, und wolltest sie erhören und ihr Flehen und das Flehen des Volkes Israel. Und Gott hat so viele Gebete im Tempel erhört, in der Stiftshütte erhört. Denk an die Hanna, die liegt und flennt und heult. Und da kommt der Prophet oder der Priester Eli vorbei und sagt, was ist mit dir los? Ja, ich bin in einer sehr großen Not. Und ein Jahr später ist das Problem gelöst. Wir brauchen eine Stätte, wo wir hinfliehen können, wo wir vor Gott liegen dürfen, wo wir weinen dürfen, wo wir unser Herz ausschütten dürfen, wo wir klagen dürfen. Und hier lese ich weiter. In 1. Könige 8, in diesem Weihegebet. Das Flehen deines Knechtes und das Flehen des Volkes und das Bitten an dieser Stätte. Und wenn du es hörst in deiner Wohnung, dann wirst du vom Himmel aus gnädig sein. Gott braucht eine Stätte, wo er vom Himmel antworten kann. Das Haus Gottes ist eine Stätte der Seelsorge, der Heilung, der Befreiung, der Rechtsprechung, der Versöhnung. Weißt du, wir brauchen ein Zuhause. Wir brauchen ein Zuhause. Wo bist du zur Herberge? Haben die Jünger immer gefragt. Und ich lese weiter hier. Wenn jemand an seinem Nächsten sich versündigt und es wird ein Fluch auf ihn auferlegt und er sich verflucht oder was auch immer ist, du solltest zu diesem Altar hier in diesem Hause kommen und du wirst vom Himmel hören und Recht sprechen über deinen Knecht und über den Frevler, dass du ihm auf seinem Kopf vergiltst. Der Herr schafft Recht, aber wir brauchen ein Zuhause, wo Gott Recht schafft, wo Gott residiert, wo Gott thront, wo Gott das Sagen hat. Weißt du, im Haus Gottes sollte der Herr zu Hause sein. Das ist sein Platz. Das Haus Gottes ist eine Zufluchtsstätte, ein Zufluchtsort für Menschen in Not. Und dann der Salomo sagt weiter, wenn dein Volk Israel vom Feind geschlagen wird, wie oft werden wir draußen vom Feind geschlagen? Weißt du, Petrus und Johannes wurden von den hohen Priestern und seinen Knechten da geschlagen, verprügelt, bedroht. Und was machen sie? Die gehen gleich zu den Ihrigen im Gemeindezentrum. Da beten sie und erheben die Hände und die Wände wackeln und der Heilige Geist fällt runter und sie werden wieder mit Freude erfüllt. Und sie gehen wieder raus und sie können wieder weiter Gott dienen. Wenn dein Volk Israel vom Feind geschlagen wird oder sich versündigt hat und sich bekehrt und sich zu dir bekennt und so weiter und zu dir beten, dann wolltest du vom Himmel hören und ihnen ihre Sünde vergeben. Gott braucht ein Zuhause, ein Beichtstuhl, da wo du klagen kannst, wo du dein Herz ausschütten kannst dem Herrn. Und du wirst sie zurückbringen in das Land ihrer Väter. Wenn der Himmel verschlossen wird, passiert es auch, dass eine Dürreperiode ist oder nicht regnet oder manchmal zu viel regnet. Weißt du, zu viel ist nichts und zu wenig ist nichts. Gott will genau das richtige Maß geben und es regnet nicht, weil sie sich versündigt haben. Und wir wissen, wenn wir richtig zu Gott stehen, Gott hat den Israeliten gesagt, da will ich den Früh- und den Spätregen geben. Ich will segnen zur rechten Zeit, es soll alles richtig kommen, wie es kommen sollte. Und sie werden beten an dieser Stätte und sich zu deinem Namen bekennen und bekehren und ihre Sünden bekennen. Und du wirst sie vom Himmel hören und ihnen die Sünde vergeben und du wirst die Wunden deines Volkes heilen und sie wieder auf den guten Weg zurückbringen. Wenn eine Hungersnot oder Pest oder Dürre oder Getreidebrand oder Heuschrecken oder Raupen im Lande sind oder ein Feind im Lande ist und die Städte belagert oder irgendeine Plage oder irgendeine Krankheit, wo willst du hingehen, wenn Not und Schwierigkeiten sind? Du brauchst ein Zuhause, du brauchst eine Adresse und Gott hat eine Adresse. Mein Haus soll ein Bethaus sein, eine Stätte, wo man Gott begegnet. So, und wenn Krankheit da ist, wer dann bittet und fleht, seines Einzelnen oder das ganze Volk Israel, die unter ihrer Plage leiden und die Plage spüren. Jeder soll in seinem Herzen dorthin fliehen, zu diesem Hause Gottes. Und ich will dort sie hören, sagt der Herr. An dem Ort, wo ich wohne, will ich gnädig sein, will ich mich erbarmen. Und ich will das Schicksal von ihnen wenden. Und die Menschen sollen erkennen, dass ich der Herr bin, dass ich der Gott bin. Der Segen Gottes braucht ein Zuhause. Der Segen Gottes braucht ein Zuhause. Und deshalb gibt dem Segen Gottes ein Zuhause, wo er bleiben kann, wo er bewahrt wird, in so einem Tabernakel oder was das auch immer ist. Der Segen Gottes, ich bin gesegnet. Zu Hause bist du vielleicht beraubt, aber im Haus Gottes hast du Zuflucht. Und Gott hat Israel Zufluchtsstätte gegeben. Der Segen braucht ein Zuhause, wo du bleiben kannst, wo deine Kinder hingehen können, wo du bewahrt wirst, wo du gepflegt wirst, wo du den Herrn wiederfindest, wenn du ihn verloren hast. Du brauchst ein Zuhause für deinen Segen. Und wenn du den Segen verloren hast, dass du sagst, oh Herr, hier habe ich einen Bund mit dir geschlossen. Hier habe ich Ja zu dir gesagt. Hier im Taufbecken habe ich meinen Bund mit dir geschlossen. So, der Segen braucht ein Zuhause. Und zwar, wenn du ihn brauchst, dass du abholen kannst. Eine Lagerstätte, eine Adresse. Das Haus Gottes, das ist nur die Vorstufe für das Ewige, für das Bleibende, für das Kommende. Weißt du, wir brauchen etwas Irdisches, etwas Greifbares. In der Offenbarung Kapitel 21, Vers 3. Und ich hörte eine Stimme, eine große Stimme, sogar vom Thron Gottes und sprach, siehe, da ist die Hütte Gottes bei den Menschen. Die Hütte Gottes ist was Irdisches, was Menschliches. Deshalb, wir brauchen Schwestergemeinde, wenn manche so fromm kommen und sagen, ich brauche keine Gemeinde. Vergiss es, die Leute gehen den Bach runter, früher oder später. Die haben keinen Schutz. Nicht nur, dass sie niemanden haben, der sie betreut, du bist dann ausgeliefert, vogelfrei. Jeder kann dich abknallen. Die Hütte Gottes, das ist so wichtig. Im Himmel wird man sie nicht mehr brauchen, aber hier, wo man Leid und Schmerz und Probleme hat und Nöte hat. Und da heißt es weiter im Offenbarung Kapitel 21, Vers 3 und folgende Verse. Und er wird bei ihnen wohnen und sie werden sein Volk sein. Und er selbst, Gott mit ihnen, wird ihr Gott sein. Und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen und der Tod wird nicht mehr sein. Glaub doch nicht, dass du, wenn du in der Gemeinde gehst, nicht stirbst, aber du wirst für die Ewigkeit zubereitet. Hier wirst du einbalsamiert. Halleluja. Ja, und hier wirst du für den Himmel reif gemacht. Der Tod wird nicht mehr sein. Noch Leid, noch Geschrei, noch Schmerz wird sein. Denn das Erste ist vergangen. Und das Erste ist hier unten auf der Erde. Die Hütte Gottes, das ist das Irdische, das Menschliche, das Diesseits, das Sichtbare. Weißt du, wenn ich im Haus Gottes komme, wenn ich vorne stehe, kann ich Kopfschmerzen haben, kann ich haben, was ich will. Es vergeht. Weißt du, du bist in der Gegenwart Gottes. In der Gegenwart Gottes können sich Dämonen nicht aufhalten, können Krankheiten sich nicht aufhalten. Du brauchst die Gnade Gottes und für die Gnade brauchst du wieder Gnade. Das ist das verrückt. Für die Gnade brauchst du Gnade. Damit du die Gnade richtig behalten kannst und die Gnade richtig erleben kannst und die Gnade richtig verarbeiten kannst. So, man braucht, um den Segen Gottes zu behalten, etwas Handfestes, etwas Greifbares, etwas Irdisches. Und deshalb, ich empfehle, Leute, sucht euch eine Gemeinde. Bleibt in einer Gemeinde. Wenn Gott hineingeführt hat in eine Gemeinde, dann bleibt, lauf nicht hin und her und sucht dort, woanders ist besser. Nein, die kochen auch mit Wasser. Dort geht es auch menschlich zu. Und dort gibt es auch Probleme. Vielleicht mehr Probleme, als du denkst. Und viele, die dann von Gemeinde zu Gemeinde rennen, die kommen von Regen in die Traufe. Und es verbessert sich nicht die Sache. Du brauchst für deinen Segen eine Scheune. Das ist die Gemeinde hier, dieses Lagerhaus. Wo du sicher deine Sache aufbewahren kannst, wo du sagst, hier, wenn ich Probleme habe, hier kann ich hinlaufen. Hier kann ich jemanden anrufen. Hier kann ich jemanden bitten, bitte bet mit mir. Bitte hilf mir, Pastor oder Ältester oder wer auch immer ist, bitte helft mir. Hier kannst du deine Schätze aufbewahren. Woanders wirst du bestohlen, beraubt. Aber hier wirst du bewacht, da sind mehrere Leute, da bist du nicht allein. Da ist der Herr, der Heilige Geist, da sind Brüder und Schwestern, da steht man zusammen. Ich werde nie vergessen, neulich ist das passiert auch wieder. Weißt du, die Leute haben es nicht verstanden. Eine Frau, die wollte eine Abkürzung nehmen durch eine Herde von Kühen und die wurde von Kühen zertrampelt. Und ich habe das in Schweden erlebt. Da wollte ich mit meinen Kindern über eine Wiese gehen, wo Kühe geweidet haben. Und da stellen sich die Kühe in Reihenglied und der Erste fängt an, mit einem Fuß zu kratzen. Und ich bin rückwärts gegangen. Weißt du, die halten zusammen. Weißt du, wenn der Teufel kommt und da was unternehmen möchte, dann kratzt man mit dem Fuß. Ja. Auf Schlangen und Skorpione werden wir treten. Zusammen sind wir stark. Allein bist du schwach, meine Geschwister. Deshalb brauchen wir die Gemeinde, weil wir allein nichts können. Allein sind wir Versager. Aber zusammen, da stehen wir zusammen wieder auf. Wenn wir auch hinfallen, einer richtet den anderen auf. Der eine steht wieder auf oder der steht und der andere liegt und der hilft dem schwachen Bruder, der schwachen Schwester. Du brauchst eine Scheune für deine Segnungen. Malachi Kapitel 3, Vers 10. über den Zehnten. Bringt den Zehnten in voller Höhe in mein Vorratshaus, sagt der Herr. Das sind nicht meine Erfindungen oder von Pastoren irgendwelche Dichtungen. Nein, das ist das Wort Gottes. Bringt den Zehnten in voller Höhe in mein Kornhaus und mein Vorratshaus, auf das in meinem Haus Speise sei. Und dann heißt, prüft mich hierin, spricht der Herr. Prüft mich, ob ich euch nicht die Fenster des Himmels auftun werde und euch den Segen herabschütten werde in Fülle. Prüft mich. Weißt du, hier solltest du dich investieren. Das ist dein Platz. Die Gemeinde Jesu ist Gottes Vorratskammer. Preis Gott. Das braucht seine Zeit, bis man das entdeckt. Da wird das Wort Gottes gepredigt, da wirst du motiviert, da wirst du aufgepäppelt, da wird dir unter den Flügel gegriffen und gesagt, hoch, so fliegt man. Hier ist das Lagerhaus, hier ist Gottes Magazin, hier ist Gottes Speicher. Hier ist das Depot angelegt, verstehst, wo man das wieder rausholt. Hier hat Gott seine Gaben, seine Segnungen gelagert. Der Segen braucht ein Zuhause, wo der Segen deponiert ist und zur Verwahrung. Wenn ihr dann zusammenkommt, jeder soll etwas haben, jeder hat etwas. Und jeder ist dem anderen eine Ermutigung. Und ich sage, es ist so wichtig, dass wir da sind zur Ermutigung für andere, nicht nur für uns. Wir brauchen, aber die anderen brauchen uns auch. Wir brauchen die anderen und du brauchst die anderen. Du brauchst und die brauchen dich. Und hier sind die Gaben zur Verwaltung hinterlassen worden. Wir brauchen das Personal Gottes, wo das dann verwaltet, das richtig austeilt, wo das richtig so dosiert. In 1. Petrus Kapitel 4, Vers 10. Und hier schreibt Petrus, und dient einander. Wir sollen einander dienen. Es ist nicht nur, dass man vorne steht und predigt und den Leuten was erzählt. Nein, dient einander. Weißt du, wie das aussieht? Das Dienen hat jeder mit der Gabe, die er bekommen hat, die er empfangen hat, als die guten Haushalter. Der eine kann putzen, der andere kann beten, der andere kann singen, der andere kann schreiben, der eine andere kann dies und der andere kann jenes. Mit mancherlei Gottesgnadengaben sind wir ausgerüstet und wir sollen das gebrauchen. Ja, ich habe nichts, weil du nicht gesucht hast. Find mal raus, was du hast. Du hast mehr, als du denkst. Du bist mehr als ein Millionär. Glaub mir das. Die meisten haben gar keine Ahnung. Die kommen sich so armselig vor. Entdecke den Reichtum, den Gott in dir gegeben hat. Du kannst zuhören. Du kannst jemanden begleiten. Du kannst vielleicht jemanden unterstützen irgendwie. Du kannst vieles tun. Und da heißt es weiter in 1. Petrus Kapitel 4. Wenn jemand predigt, dass er soll zugucken, dass er Gottes Wort rede. Wenn jemand dient, soll zugucken, dass er das tut aus der Kraft, die Gott gewährt. Weißt du, aus dir solltest du gar nichts tun. Weder predigen, noch beten, noch singen, noch sonst was. Aus der Kraft, die Gott einem gibt. Und Gott begegnet uns in Schwachheit. Wir dienen in Schwachheit. Deshalb jemand, der dient, der sollte mit seiner Schwachheit dienen. Ich habe nichts. Genau mit dem solltest du dienen, weil du nichts hast. Mit den wenigen. Mit diesen 5 Broten, den 2 Fischen. Man muss nicht über seine Kräfte Gott dienen. Der Segen braucht ein Zuhause. Gott hat dich gesegnet. Das Angesicht Gottes leuchtet über dein Leben. Die Güte des Herrn ist über dein Leben. Die Barmherzigkeit des Herrn ist mit dir. Und jetzt diene mit deinen Kräften. Die einfach tu aus der Kraft, die Gott ihm gewährt, schreibt Petrus. Und Gott gewährt dir die Kraft, dass du sagst, ich bleibe bei dir, ich diene dir, ich stärke dich, ich ermutige dich, ich hol dich ab, ich begleite dich, ich rufe dich an, ich frage nach dir. Da gibt es so viele Dinge. Und warum soll man das tun? Jeder mit seiner Kraft, mit seiner Gabe. Niemand muss dich bei Gott überfordern. Wenn du Gott dienst, überfordere dich nicht. In dem Augenblick, wo du dich überforderst, dienst du nicht Gott. Dein Leben ist nicht unter dem Segen. Wenn du dich überforderst, ich kann nicht mehr, ich bin ausgebrannt. Das ist vom Teufel. Wenn du das erlebst, dass du ausgebrannt bist und so weiter, du hast über deine Kräfte gedient und es war nicht der Auftrag Gottes. Aber wenn der Auftrag Gottes ist, dann hast du Freude, bist begeistert, machst lästig mit links. Und jeder muss seine Grenze kennen. Wo ist meine Grenze? Und das Ergebnis von 1. Petrus 4 ist, damit in allen Dingen Gott gepriesen werde durch Jesus Christus. Weißt du, der hat in seiner Schwachheit, in seiner Armut, in seinem Mangel, in seiner Not mir gedient. Wenn du dich überforderst und dann murrst womöglich und besauer und sagst, Mensch, die fordern mich so heraus, provozieren mich, die schikanieren mich und das erdrückt mich, dann dienst du nicht Gott, vergiss es, dann dienst du dem Teufel in aller Liebe. Ich soll mit Freuden dienen, kommt vor sein Angesicht und dient ihm mit Freuden und Lust haben und sagen, ich mach's noch mehr. Wenn du dich übernimmst und säufst und stöhnst, das ist nicht zum Lob Gottes, Zum Lob des Teufels ist es, in aller Liebe. Deshalb diene dem Herrn mit Freuden. In 1. Korinther Kapitel 4, Vers 2. Das ist, ich will dir nur helfen, den Segen zu behalten, damit der Segen bei dir bleibt, in deiner Scheune, in deinen Schuppen, beim Lagerhaus oder wo auch immer ist. In 1. Korinther Kapitel 4, Vers 2. Nun fordert man nicht mehr von den Haushaltern als das, dass sie treu befunden werden. Verstehst du, die Haushalter Gottes müssen treu erfunden werden. Das, was sie machen, sollen sie richtig machen oder gar nicht. Sie sollen bleiben lassen. Wenn sie nicht richtig machen, nicht von Herzen machen, nicht aus Liebe machen, sollen sie bleiben lassen. Das ist verkehrt. Ich möchte in aller Liebe sagen, weißt du, viele Leute tun, sie tun viel, aber sie tun umsonst. Sie vergeuden ihre Zeit. Sie tun nicht aus Liebe. Du tust vielleicht je länger, je mehr, du bist voller Action, da in dem Verein, in dem Club und in der Clique und bei dem Kränzchen und was sonst noch wo. Gott hat das gar nicht gewollt. Gott will, dass du dich selbst entfaltest, da wo er dich hingestellt hat und dann in Liebe und mit Freude und Begeisterung. So, Gott will, dass wir in der Fülle des Segens stehen und treu erfunden werden und dass wir die Leute beteiligen an unserer Treue. Wir denken, ich muss was Großes tun, was Großes leisten. Ich muss Tote auferwecken, ich muss in Sprachen reden, ich muss weissagen, ich muss prophezeien, ich muss predigen. Nein, du musst treu sein. Gott sucht die Treue. Wir haben so viele Untreue in dieser Welt. Die Leute machen das, versprechen das und am Schluss bleibt nichts mehr übrig. So, Gott will, dass wir nicht zu viel geben und nicht zu wenig. Dass wir genau in richtiger Dosierung geben. Was ist das Richtige? Gott will, dass wir in der Fülle des Segens leben und die Leute an dem Segen, was Gott uns gegeben hat, beteiligen. Und Segen ist das, was überläuft. Was mehr ist, als was du brauchst. Für dich. Zuerst musst du für deine Seele sorgen, zuerst musst du für dein Heil sorgen, zuerst musst du für deine Familie sorgen, ich und mein Haus, wir wollen dem Herrn dienen. Und dann, was drüber hinweg ist, das ist dann für die anderen. Der Prediger, der Mitarbeiter im Reich Gottes ist nur der Handelnde, der führt nur den Auftrag Gottes aus und das muss der Auftrag Gottes sein. Wie Petrus hier sagte, als treue Haushalter, wie Paulus auch hier schreibt. So, sie handeln im Auftrag Gottes, das ist eine Aufgabe, Gott hat uns den Auftrag gegeben und da sollten wir nichts anderes als treu sein. Treu sein, treu sein, treu sein. Und Gott erwartet auf Treue. Du und ich und so weiter, der Teufel und der Pastor, die segnen nicht die Leute, Gott segnet die Leute. Weißt du, wir können die Menschen nicht segnen, aber wir können die Menschen an dem Segen Gottes teilhaben lassen. Kommt und seht und schmecke, wie freundlich der Herr ist. Wo sollen sie das schmecken? An dir und mir. Wenn sie dich lecken, verstehst? Da sollen sie schmecken, wie gut und wie süß du bist oder wie salzig du bist oder wie sauer du bist. Wir können nicht segnen und wir können auch nicht fluchen. Und da will ich etwas herausstellen. Das ist so wichtig, Geschwister. Niemand kann dich verfluchen und niemand kann dich selig sprechen und niemand kann dich segnen. Als wenn wir auch Segnungsgottesdienste machen, ich kann nur den Segen aussprechen, den Gott über mein Leben ausgesprochen hat und dich beteiligen. Aber mehr kann ich nicht. Ich kann dich nicht segnen. Das kann nur Gott. Und ihm steht nur Segen und Fluch zu. Segen und Fluch zu. Gott gibt und Gott nimmt. Beides ist gehört Gott. Galater Kapitel 3, Vers 13. Christus hat uns von dem Fluch losgekauft, dass wir unter dem Gesetz gestellt waren. So sollte durch Jesus Christus der Segen Abrahams uns zugute werden, auf uns kommen und auf alle Völker und so weiter. Und die Gott vertrauen, dem Heiligen Geist vertrauen, die sollen den Segen Gottes erhalten. Wir können nur sagen, Gott hat mich gesegnet, Gott segnet, Gott schützt dich, Gott hilft dir. Wir können nur den Segen Aarons aussprechen, der Herr lasse sein Angesicht über dir leuchten, der Herr gebe dir seinen Frieden und der Herr schütze dich und, das können wir sagen. Aber das andere, schützen, segnen, bewahren, das muss der Herr. Das muss der Herr. Deshalb, wer an Jesus glaubt und Jesus nachfolgt, dem Heiligen Geist Raum gibt in seinem Leben, wer auf Gott hört und gehört hat, der erlebt eine neue Dimension des Segens für sich zuerst einmal. Und dann kann er elektrisch werden. Verstehst du? Dass er den Strom weitergibt. Dann kann er radioaktiv werden, dass er eine Ausstrahlung hat. Dann funktioniert das. Du kannst etwas weitergeben, was du hast. Was du nicht hast, kannst du nicht weitergeben. Wer an Jesus glaubt, der hat den Fluch durchbrochen. Egal, was die Flüche in dieser Welt sind. Ahnen Flüche da von dritter, vierter Generation, was weiß ich. Was deine Verwandtschaft, Familien war, du kannst alles vergessen. Der Fluch ist gebrochen durch Jesus Christus. Dein Vater, deine Mutter können dich nicht verfluchen. Es sei denn, du nimmst an und glaubst in Dummheiten. Der Teufel fängt die Leute mit Aberglauben, mit Unwissenheit und Irrtümer. Ja, der hat mich verflucht, der hat mich verwünscht, der hat negativ über mich geredet. Du, die Leute können über mich negativ reden, so viel sie wollen, bis sie grün und blau sind. Und die können mir nichts antun. Denn der, der in mir ist, ist stärker als der, der in der Welt ist. Diese ganzen Schwätzer. Wer Jesus gehört, der ist gesegnet, der kennt die Wahrheit. Und ich weiß die Wahrheit, Jesus ist in mir. Jesus ist bei mir. Jesus ist über mir, unter mir, neben mir, hinter mir. Was weiß ich, wo er noch ist. Er ist überall. Wer Jesus im Herzen hat, der hat nichts mehr mit dem Teufel zu schaffen, eindeutig. Deshalb für mich persönlich, Christen können nicht dämonisch belastet werden. Denn wir sind frei gemacht durch Jesus Christus. Wen der Sohn frei macht, der ist recht frei. Natürlich, wenn du dich mit dem Teufel wieder einlässt. Und die meisten sind so dumm, dass sie sich mit dem Teufel einlassen. Die diskutieren mit ihm, hören ihm zu, machen das, was er sagt, gehorchen Gott nicht. Und da passiert es. Weißt du, der Teufel will dich nur irgendwie abzulenken. Er kann dich nicht verfluchen. Niemand kann dich verdammen. Ist jemand in Christus Jesus, ist nichts mehr Verdammliches an ihm. Fantastisch. Wer an Jesus glaubt, der ist mit Gott versöhnt, der muss nicht mehr auf die Dämonen hören. Weißt du, die Leute können schimpfen, einen mit Dreck bewerfen, wie sie noch möchten. Weißt du, einem Christen können Dämonen nichts antun. Halleluja. Das möchte ich dir sagen, damit du nicht so ängstlich bist. Oh, der redet negativ über mich. Lass du doch reden. Das geht nämlich an die wieder zurück. Wenn das bei dir nicht ankommt, was die sagen, das trifft sie zehnmal zu, das trifft sie selbst. Die Waffe, die man gegen dich richtet, wird sie selber treffen, steht im Wort Gottes. Man darf den Gesalbten nicht antasten. Und wenn du Jesus in deinem Leben hast, den Heiligen Geist in deinem Leben hast, du musst kein Pastor und kein Priester sein, du bist ein Gesalbter Gottes. Jeder Gläubige ist ein Gesalbter Gottes. Auch wenn der Teufel dich begehrt und dich schüttelt und um dich herum brüllt, das kann er kann um dich herum brüllen. Er kann dich schütteln, aber der kann dir nichts antun. Christus in uns. Christus in uns. Sie können dich versuchen, sie können dich ärgern, die Dämonen können dich ärgern, dich kitzeln, verstehst, ob du lachst, das hängt von dir ab. Ob du dich provozieren lässt, das hängt von dir ab. Das hängt von dir ab. In Josua Kapitel 24, Vers 9 ist eigentlich eine Geschichte aus 4. Buch Mose. Da sollte Biliam Israel verfluchen oder verwünschen, der konnte nicht. Solange Israel in Gott war, konnte Biliam fluchen, schimpfen, fuchteln, wuchteln, was weiß ich, der konnte nichts ausrichten. Und ich sage dir, dass genau das Gleiche gilt für dich im Neuen Testament noch viel mehr, weil der Heilige Geist in deinem Leben ist. Der Gläubige wird von Gott übernommen, wie behalte ich meinen Segen? Deshalb bring es in deine Scheune, bring es in die Gemeinde. Oh, die haben mich geschlagen, die haben mich verprügelt, die haben mich beschimpft. Dann betet man wieder zusammen und dann gehst du wieder raus mit erhobenem Haupt und gehst auf den Marktplatz und sagst, Halleluja, guten Tag. Hier bin ich wieder. Der Gläubige wird von Gott übernommen, vom Segen übernommen. In meiner Bibel steht es, wenn du einmal gesegnet bist, wirst du vom Segen übernommen. Da bist du nicht mehr irgendwie, dass du mit beiden Beinen hier auf dieser Welt stehen musst. Nein, wie im Weltraum. Die Astronauten, die fliegen auch. Verstehst du es? Die sind von der Gravitationskraft übernommen. Das ist vom Segen übernommen sein. Von der Herrlichkeit Gottes übernommen werden. Du musst es erleben. Verstehst du? Und die da unten, die Spatzen da. Verstehst du, wo die auf dem Mast irgendwo sitzen? Du bist unter der Wolke des Segens. Und solange Israel unter der Herrlichkeitswolke, dieser Wolke, Feuerwolke und Wasserwolke und so weiter waren, solange konnte der Feind ihnen nichts antun. Solange du unter der Wolke Gottes bist und dich dort in diesem Rahmen bewegst, kann der Teufel dir nichts antun. Natürlich ist nicht alles Gold, was glänzt. Nicht alles ist richtig und nicht alles ist okay. Du musst rausfinden, was ist echt und was ist wahr. Was ist der Wille Gottes? Was ist der Segen Gottes? Und ich habe euch gesagt, wo du keinen Frieden hast, ist nicht der Segen Gottes. Der Segen Gottes ist, dass man Frieden. Der Segen Gottes ist ein Zustand des Friedens. Was von Gott ist und was von Gott nicht ist, das musst du selber rausfinden in deinem persönlichen Leben. Der Teufel äfft so viel nach. Und macht so viel nach, er imitiert alles Mögliche, was Gott ist, versucht es nachzumachen, dass du glaubst, das war der Herrgott. Nicht alles, was Gold ist, ist glänzt, und glänzt ist Gold. Das meiste, was wir heute auf dem Markt der Religionen bekommen, im charismatischen, pfingstlichen Raum oder freikirchlichen Raum, ist meistens Raubkopie. Meistens Raubkopie. Weißt du, wenn Gott segnet, dann bist du gesegnet, dann hast du Ruhe, du bist gelassen, dann flippst nicht aus, dann bist nicht auf 180. Das meiste, was heute so auf den Markt kommt, ist nicht mehr heilig von Gott oder sonst was. Nein, es ist alles so verfälscht, so verdreht. Deshalb, du musst echt selber beten, selbst Gott erleben, selbst in die Gegenwart Gottes kommen, selbst gesegnet werden, selbst von Gott berührt werden. Und dann weißt du, nicht von irgendjemand, auch nicht vom Pastor, sondern vom Herrn selber. Der Herr hat mich berührt. Der Herr hat sein Angesicht über mir leuchten lassen. Der Herr hat mich angepustet. Der Teufel verstellt sich als Engel des Lichts. Und das heißt schon was. Das heißt schon was. Bedenke, der Teufel war einmal der Musikant Gottes. Der Anbetungsleiter Gottes. Alles, was zum lieben Gott kommt und kommen wollte, musste zuerst mal an seinem Schreibtisch vorbei. Das war der Luzifer. Der Teufel kennt die Technik und weiß, wie man zu Gott kommt und wie die Leute zum Herrn kommen wollen. Und dann versucht er, sie dort abzufangen. Deshalb pass auf, dass du nicht abgefangen wirst. Er weiß, wie man die Instrumente bedient. Er weiß, wie man die Leute manipuliert. Er weiß, wie man die Leute in Trance versetzt. Er weiß, wie man sie in Ekstase bringt. Schon weg. Verstehst du? Der Teufel weiß, der kennt sie bestens aus. Er weiß, wo man die Leute abholen muss. Und wenn du nicht aufpasst, wirst du dort abgeholt. Das echte Wesen der Anbetung, weißt du, was es ist? Herzenshaltung. Herr, ich liebe dich. Und vielleicht fallen Tränen. Herr, ich liebe dich. Ich kann nicht anders sagen, ich habe keine Worte, aber ich liebe dich, Herr. Und der Herr lässt den aufrichtigen Beter gelingen. Dem aufrichtigen Beter. Gott kann man nur dienen, wenn man sein Wort ernst nimmt, wenn man von ihm den Auftrag bekommen hat. Und lieber fragst du dreimal nach, Herr, ist es wirklich von dir? Bist es du wirklich? Hast du es wirklich gesagt? Ich springe nicht sofort, wenn ich da irgendein Gefühl habe oder denke, oh, Halleluja, das war der Herr. Nein. Ich sage, nee, danke, Herr, behalte es für dich. Ich habe keine Lust. Und wenn es wirklich von dir ist, dann wirst du mir noch das zweite und das dritte Mal sagen, eine Sache, für mich persönlich, eine Sache besteht oder durch zwei oder drei Mundzeugen. Dann wird mir jemand anfragen, jemand wird mir anrufen, jemand, wo ich gar nicht kenne, wird mir schreiben. Oder was weiß ich alles, verstehst du? Ich werde irgendwie anders überzeugt. Ich muss nicht gleich sofort springen, denn der Teufel versucht, die Leute zu hetzen und zu drängen. Schnell, 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 schnell. Der weiß, dass er wenig Zeit hat. Wie bewahre ich meinen Glauben? Wie behalte ich meinen Glauben? Deshalb sagt die Bibel, halte, was du hast. Halte deine Krone. Halte deine Berufung. Halte das, was du erlebt hast. Das, was Gott dir gegeben hat. Wie du jetzt gewachsen bist. Behalte deine Frucht, dein Äpfelchen. Verstehst du, lass dein Äpfelchen reifen. Der Teufel weiß, wie er dich da durcheinander bringen kann, verwirren kann. Denk nur an diesen jungen Propheten und den alten Propheten da in Samaria. Ja, weißt du, der junge Prophet hat von Gott einen Auftrag gehabt, in Samaria kein Brot und kein Wasser zu sich zu nehmen. Und er hat Vollmacht gehabt und es hat funktioniert. Und dann hört der alte Prophet, der die Salbung verloren hat. Und es gibt so viele alte Propheten, die keine Salbung mehr haben, die Salbung verloren haben. Was? Ein Prophet ist aufgetreten unter uns. Ja, die Söhne des Propheten haben es erzählt. Der hat in Autorität gesprochen und die Hand des Königs ist steif geworden. Und der König bittet um Gebet. Ein Prophet ist unter uns. Ja, und bringt den Mann her. Und der Mann sagt, ich kann nicht zu euch kommen. Ich habe von Gott einen Auftrag, ich darf nicht kommen. Und dann kommt er ganz schlau, ein Engel ist mir erschienen. Leute, hört auf mit Engel. Verstehst du, wenn ein Engel kommt, der wird sich vorstellen, wie der heißt. Der wird sich dir vorstellen. Ein Engel des Herrn war heute Nacht bei mir, hat Paulus gesagt. Verstehst du? Ein Engel. Und er hat gesagt, ich soll dich einladen. Und dieser junge Bruder, der war noch nicht gefestigt. Brüder und Schwestern, die nicht gefestigt sind, die werden schnell verführt. Die gehen schnell dem Teufel auf den Leim. Und was passiert? Der Bruder geht hin und isst und trinkt. Und dann sagt der Herr, und dann sagt der Prophet selber, der alte Prophet, du, ich habe dich belogen. Ich habe keinen Engel gesehen. Aber ich habe dich reingelegt. Weil er wusste, auf den Engel fahren die Leute ab. Und er ist betrogen worden. Und dann der Löwe hat den Esel den Propheten überfallen und zerfleischt und da lagen sie beide, da lag der Prophet und der Esel stand daneben und der Löwe hat mit dem Kopf geguckt und genickt, verstehst du? So geht es, dass die Leute gesagt haben, so geht es, wenn man der Stimme des Herrn nicht gehorcht. Der Glaube ist es so wichtig, dass du die Stimme des Herrn kennst. Jesus sagt, meine Schafe kennen meine Stimme und sie folgen keinem Fremden. Du musst also sehr, 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 sehr genau wissen, ist das die Stimme Gottes gewesen? Sonst dienst du vielleicht deinem eigenen Willen, deinen eigenen Wünschen. Viele, die gesegnet sind, machen dann im Fleisch wieder weiter. Verstehst du, das ist passiert oft. Ich kenne, weißt du, ich bin schon über fast 50 Jahre in der Pfingstbewegung. Ich weiß, was da abläuft. Weißt du, viele Leute, die fangen im Geist an und machen im Fleisch weiter. Dann wird man oberflächlich, dann zentriert man sich auf die Bedürfnisse der Menschen und so weiter. Was oberflächlich, alles banal, bedeutungslos, ach, das muss man nicht so genau nehmen. Ich habe eine liebe Schwester gehabt, die in Stuttgart, weißt du, die hat wunderbare Botschaften gebracht, prophetische Worte, die waren wirklich vom Herrn. Aber dann die andere Hälfte, weißt du, sie hat immer so lange geweissagt und nicht aufgehört mit dem Weissagen, verstehst du? Und es war nett, was sie gesagt hat. Es hat nichts Verkehrtes, war nichts Verkehrtes an der Geschichte. Das weiß ich. Aber ein Teil war wunderbar. Und der andere Teil war stinklangweilig. Das habe ich gesagt, das weiß ich, das kann ich in der Bibel nachlesen. Und dann habe ich mir die Schwester vorgeknüpft mal und habe gesagt, liebe Schwester, die ist jetzt beim Heiland, Gott weiß es, eine liebe Schwester, die hat Gott gedient. Da habe ich gesagt, Schwester, Martha hieß sie, Schwester Martha, weißt du, die Hälfte der Weissagung kann ich akzeptieren, aber die andere Hälfte, denke ich, das ist Fleisch. Ja, sagt der Bruder Matthäus, das stimmt, und fängt an zu weinen. Sagt, weißt du, das ist so schön, der Herr spricht, und ich möchte gleich weitermachen. Und weil sie die Bibel kennt und Gottes Wort liebt, kennt, verstehst du, er ist ja in der Pfingstgemeinde groß geworden, macht sie einfach weiter, in ihrem Senf. Und das ist Fleisch. Das bringt die Leute nicht, das hält die Leute auf, weißt du, Gott ist knapp und würzig und kompakt. Und das wäre gewesen. Aber sie hat es begriffen. Und dann später hat sie immer nur das gesagt. Habe ich gesagt, sag lieber mittendrin im Satz Amen und Schluss. Und das war vom Herrn. Und wenn der Herr will, dass noch was ergänzt wird, dann will Gott irgendjemand anders beauftragen. Und das, oder jetzt nächstes Mal. Der Geist ist den Propheten untertan. Du musst es nicht. Aber du siehst, wir machen gerne dann im Fleisch weiter. Und dann kommt der ganze Mist. Dann kommt dieser Rauch da, verstehst du, dieser Qualm. Ja, in aller Liebe. Ich weiß, wie es funktioniert. Ich habe es schon oft erlebt. Weißt, du willst was Gutes, du willst das Gute, und dann hakt der Teufel ein und sagt jetzt weiter, sag doch das Wort des Herrn. Predige, mein Wort soll nicht leer zurückkommen. Verstehst? Der klickt sich ein, so ein Hacker ist das. Er missbraucht deine Liebe zum Herrn. Er rückt das Fleisch im Vordergrund, dann bist du plötzlich seelisch und so gefühlsvoll, und dann hat sie noch so getrampelt, verstehst du, so, und es wir haben einen Parkettboden gehabt damals in der Gemeinde, weißt du, das hat immer eine Klappe, so Stöckelschuhe, verstehst du, und das hat schön geklappert. Aber ja, Schwester, das muss alles gar nicht sein, weißt du, Gott kann auch ganz ruhig und ganz sachlich reden. Gott ist, muss nicht sich Aufmerksamkeit verschaffen. Wir denken manchmal, Gott muss sich Aufmerksamkeit verschaffen. Nein, wir müssen lernen, mit dem Glauben, mit der Gnade, mit dem Heiligen Geist umzugehen. Lernen, wie geht man da denn um? Ja, der hat noch so viel zu sagen gehabt. Pass auf, wenn Gott dich segnet, wenn der Himmel nah ist, wenn du Gott spürst, weißt du, dann denkst du jetzt, oh, ja, verstehst du, da kriegst du fast der Orgasmus. Da fährst du ab, weißt du, der Herrlichkeit Gottes. Ich habe diese Tage, war ich auf dem Balkon draußen, habe ein bisschen gelesen, Herr Franz von Assisi, da eine Ausarbeitung aus der DDR-Zeit von 1980 gelesen, und weißt du, und der hat den Leuten gepredigt, Leute, ihr nehmt nichts mit, hängt nicht an das Irdische, das Geistliche. Das, was Gott in euch wirkt, das ist das Bleibende. Wir nehmen nichts von dieser Welt mit. Und dann fang an, mehr an das Wort Gottes sich zu halten, mehr auf das Wort Gottes zu achten. So viele Menschen, die sammeln materielle Werte, die denken, ach, ich muss mich profilieren, ich muss aus mir was machen. Nein, der Herr macht aus uns etwas. Und erstaunlicherweise, und dann lese ich zum Schluss von Franz von Assisi, was ist mit ihm gewesen? Der war schwer krank und fast blind, verstehst du, und hat immer noch Leuten gedient. Weißt du, wir denken manchmal, wenn man Gott dient, wenn man Kind Gottes ist, muss man kerngesund sein und vor Gesundheit strotzen. Nein, Gott geht ganz andere Wege. Das, was nichts ist, macht Gott was draus. Tolle Denkanstöße habe ich hier einfach rausgezogen. Weißt du, so vieles ist seelisch, fleischlich, menschlich, weltlich, irdisch, sich mehr und mehr lösen. Das war einfach, wie er seinen Brüdern da gelehrt hat, löst euch vom Geld, Materialismus, nehmt nichts mit, nur das Werkzeug, was ihr zum Arbeiten braucht, das ist wichtig. Wenn Gott dich segnet, wirst du das Weltliche früher oder später ablehnen, wirst du sagen, brauche ich nicht, ich brauche das nicht, ich brauche das nicht. Ich schaue nur auf den Herrn. Meine Hilfe kommt vom Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Und das ist das, was dein Herz befriedigt. Wenn du ganz ehrlich bist, was befriedigt dich wirklich? Was macht dich wirklich glücklich? Dann willst du von Babylon und von der ganzen Welt nichts mehr. So, dann verlässt du Ur in Chaldea wie ein Abraham und sagst, ich gehe jetzt, wo Gott mich führt und wie Gott mich führt. Dann opferst du sogar deinen Isaak, weißt du, für den du so gebetet hast, für den du so geglaubt hast, für den du so gearbeitet hast, für den du alles so aufbewahrt hast, für den du Opfer gebracht hast. Jetzt opferst du sogar deinen Isaak. Weißt du, das ist, was Gott von einem Menschen will. Wenn du einmal echt Jesus angebetet hast wie die Weisen, dann tust dein Herz auf, deine Schätze auf und du legst alles da und du gehst auf einem anderen Weg nach Hause. Du lebst ein anderes Leben. Du gehst nicht mehr zum Herodes zurück, hast gar kein Verlangen mehr nach dem Herodes, weil du den Herrn gesehen hast, dem Herrn begegnet bist. In der echten Anbetung atmest du Jesus in dir ein und atmest dich selbst aus. Jesus einatmen und dich selbst ausatmen. Diese verbrauchte Luft atmest du aus. Wenn Gott dich segnet, geht es um Gott, um deine Beziehung zu ihm, um seinen Willen. Wenn du Gott anbetest, du brauchst einen Platz der Anbetung, wo du von dir selber weg bist, wo du nicht mehr auf dich schaust, wo du den anderen siehst, Bruder, Schwester und was weiß ich, die Gegenwart Gottes. Der Teufel versucht dich immer wieder bei dir Gott auszublenden, dass du alles andere siehst, bloß nicht den Herrn. Dass du alles andere machst, aber nichts für den Herrn. So, dass alles andere im Mittelpunkt ist, aber nicht der Herr. Der Teufel versucht die Dinge so kompakt auszublenden, dass du anfängst, dich selbst zu suchen oder das Menschliche, die Bedürfnisse, dass du anfängst, dich selbst in den Mittelpunkt zu stellen, dass du dir selbst zu gefallen suchst. Oh, ich habe eine ganz tolle Stimme. Verstehst du, wenn man sich selber hört? Oh, da, wie du dich predigst, wie du betest und so, das hört sich so wunderbar an. Weißt du, dass du Spaß an dir selbst suchst? Weißt du, wenn du dem Herrn begegnest und den Herrn erlebt hast, da gibst du deinem Glauben ein anderes Zuhause, ein anderes Plätzchen. Da vergnügst du dich selbst nicht mehr, sondern suchst die Freude, dem Herrn zu bereiten, dass du dem Herrn Freude bereitest. Und dann ist dein Wohlbefinden, dein Wohlgefühl, ja, Hauptsache, ich werde geheilt. Nein, da bist du nur eine Nebensache. Als Nebenprodukt wirst du geheilt. Als Nebenprodukt wirst du gesegnet. Als Nebenprodukt wirst du gestärkt. Aber das ist nicht primär und nicht das Erste. Der Teufel sorgt immer dafür, dass deine Seele Oberhand bekommt. Dein Fleisch und so weiter über deinen Geist. Und dass nicht der Geist Gottes dominiert und regiert und herrscht. Gib deinem Glauben ein Zuhause. Alles, was passiert, muss Gott in den Mittelpunkt stellen. Weißt du, meine Predigt ist für die Katz, wenn ich nicht euch zu Jesus bringe und sage, Jesus ist das Zentrum, Jesus ist die Mitte, Jesus ist A und O, er ist der Mittler zwischen Gott und den Menschen. Wenn Gott dich segnet, und das ist so wichtig, das ist in pfingstlichen, charismatischen Kreisen ganz verbreitet, da denke ich, ich muss ausflippen, umfallen und was weiß ich alles. Nein! Ich kann ganz normal, ganz ruhig sein. Ich kann immer noch ich bleiben, kann nüchtern bleiben. Der Teufel versucht uns mit Extremen, was es auch immer ist. Der Gesegnete geht nicht mit dem Zeitgeist. Der Gesegnete sucht nicht Extreme. Das ist eine ganz normale Routine. Weißt du, im Alltag, die gingen auf einem anderen Weg nach Hause. Die gingen nicht mehr zum Herodes. Viele sind Opfer des Zeitgeistes. Denken, so muss ich jetzt weitermachen. Nein. Genauso weitermachen wie bisher. Das bisher ist aufrecht gegangen, kann es auch jetzt wieder aufrecht gehen. Muss nicht auf alle vier kriechen. Der Gesegnete geht nicht nach den Trends der Mode, sondern er geht so, wie Gott ihn geführt hat. Er zerbricht sich nicht den Kopf. Und ich denke, es ist auch ganz wichtig, dass wir unseren Kopf nicht zerbrechen. Ja, ist das richtig? Will das der Herr? Er belehrt uns. Er führt uns in die Tiefe. Er offenbart uns das Wort. Wir sind ja in seiner Schule. Wir lernen seine Lektionen auf seine Art und Weise. Wenn Gott einen segnet, dann lebt er nicht mehr nach dem Gesetz, sondern nach der Gnade, nach dem Erbarmen Gottes. Das Leben des Gesegneten ist von Gott geregelt. Nicht von Menschen, auch nicht von der Pastor und nicht von der Gemeinde, sondern vom Herrn wird unser Leben geregelt. Er bringt uns so auf Balance. dass wir das Gleichgewicht behalten. Der Gesegnete gehorcht Gott, auch wenn er Menschen vorgesetzt hat. Aber man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. Das ist das Wort Gottes. Weißt du, ich kann mit dem Auto 180 fahren, aber wehe, wenn ich die Geschwindigkeitsbegrenzung überstrete, verstehst du, und statt 180, dass ich nur 80 fahren kann, dann schade ich mir selbst, dann schade ich anderen, da bringe ich alle Welt in Gefahr. Deshalb, es ist ein Segen, wenn man sich an bestimmte Gesetze und Regeln und Ordnungen hält. Als Autofahrer, als Fußgänger, als Radfahrer, für alle gilt es. Für den, der es übertritt, ist es immer ein Fluch. Und das ist, was Fluch bewirkt und was Segen bewirkt. Wenn ich mich an die Gesetze Gottes halte, das, was normal ist, was richtig ist, was menschlich ist, und jeder hat so einen Instinkt in sich. Das ist nicht der Heilige Geist, das ist unser Gefühl, unsere Empfindung. Weißt du, wir wissen von Haus aus, wir wissen, woher aber auch immer, das ist jetzt egal, vom Vater und Mutter wahrscheinlich, oder von unserer Erziehung, wir wissen, was falsch und was richtig ist. Und halt dich da dran. Das ersetzt dir viel Bibellesen und viel Beten. Verstehst? Halte dich da dran. Solange wir uns da drin bewegen, sind wir gesegnet. Erreichen wir das Ziel. Übe, 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 übe. Und du wirst Meister in deiner Sache. Weißt du, Segen und Gehorsam hängen so eng zusammen. Segen und Sicherheit. Wenn du gehorchst und tust das, was die Vernunft sagt, die Logik sagt. Natürlich steht Gott über Logik. Das ist ganz klar. Er ist größer als unser Verstand. Aber wir müssen zuerst mal die Logik gebrauchen. Solange du die Logik nicht gebrauchst, kannst du auch das Übernatürliche nicht gebrauchen. Zuerst kommt das Natürliche und dann kommt erst das Übernatürliche. Zerstörung kommt durch Ungehorsam. Rase mit 180 auf dem Kudamm. Und du wirst sehen, wie du dann abgefangen wirst. Plötzlich da die rote Kelle. Stopp. Aber solange du Gott gehorchst, bist du gesegnet. Bleibst du gesegnet. Gib dem Segen zu Hause. Bleib da, wo Gott dich hingestellt hat. Bleib in deiner Familie. Bleib in dem Leben. Flüche kommen immer über einen, der nicht gehorcht. Bei dem Ungehorsamen zieht sich Gott einfach zurück. Und das ist der Fluch dann nachher, was als Fluch kommt. Du kannst niemanden verfluchen und du kannst niemanden segnen. Wenn Gott mit dir ist, bist du gesegnet. Wenn Gott nicht mit dir ist, bist du verflucht. Das ist es. Und deshalb, viele Leute denken, der hat mich verflucht. Nein, der hat dich nur vielleicht von Gott abgehalten. Und du hast dich abhalten lassen. Das ist die Tragödie. Ohne Gottes Beistand musst du dann in deiner eigenen Kraft weitermachen. Und du merkst, es geht nicht gut. Wenn Gott dich segnet, bleibe bei ihm, bleibe auf dieser Segenswelle, schwimme diese Segenswelle. Segen ist, Gott ist in Arbeit. Das ist, geh auf dieses Programm, mach weiter, bau dieses Programm weiter aus. Und jetzt will ich noch ein paar Dinge sagen. Wie gebe ich meinem Segen ein Zuhause? Auch der Gesegnete kennt Schwierigkeiten. Glaubt ihr das, dass es so ist? Auch der Gesegnete hat harte Kämpfe zu bestehen. Auch der Gesegnete wird angefochten. Auch der Gesegnete muss durch Tiefen gehen. Auch der Gesegnete wird krank. Psalm 23. Und ob ich schon wanderte im finstern Tal, oder Todestal steht sogar da drin. Ob ich schon wanderte im Todestal, du bist bei mir. Dein Stab und Stecken trösten mich und ich fürchte kein Unglück. Auch der Gläubige muss durch Todestäler gehen. König David, bevor er König da wurde und residierte und sich da ausstrecken konnte, wurde 15 Jahre lang wie Kaninchen gejagt vom Saul. Wurde gejagt. War seines Lebens nirgendwo sicher. Wie ein Freiwild musste er sich verkriechen in Höhlen und sonst was. Aber Gott gab ihm Kraft, durchzuhalten. Und das ist Segen. Auch wenn du gejagt wirst, auch wenn du getrieben wirst, verfolgt wirst, wenn du gesegnet bist, und jetzt halte ich fest, dir kann niemand widerstehen. Amen. Praise Gott. Kann dir niemand schaden. Niemand kann dich hindern. Niemand kann dich zerstören. Wenn du gesegnet bist, niemand kann dich aufhalten. David wurde David, weil Gott es wollte, dass er David wird. Weißt du, wenn Gott dich segnet, dann kann dir niemand deine Kinder wegnehmen. Niemand kann dein Geld rauben. Niemand kann dich ruinieren. Auch wenn die alles versuchen und alles dran setzen. Weißt du, Gott wird dich durch all diese Katastrophen durchretten und hindurchbringen, weil Gott das versprochen hat. Schau, David, er wurde gehetzt und gejagt, aber Gott war treu an seiner Seite. Weder Wasser noch Feuer, sagt uns die Bibel, können dem Gesegneten schaden. Weder wilde Tiere noch wilde Menschen, niemand. Schau Abraham an. 1. Mose 12, Vers 2. Ich will dich segnen und du sollst ein Segen sein. Weißt du, der ging nicht immer auf Rosen gebettet. Er hat Anfechtungen gehabt. Hungersnot kam in seinem Land, in sein Leben. Er musste so vieles ertragen. Er musste sich trennen. Er musste nach links gehen oder nach rechts gehen. Weißt du, sein Leben war voller Entscheidungen und voller, ja, Niederlagen. Aber Gott war mit ihm. Schau Josef an. 1. Mose 39, Vers 2. Der Herr war mit ihm, so dass er ein Mann wurde, dem alles glückte. Schönes Wort. Glückte. Glückte. Er war ein Mann, dem alles glückte. Du sollst eine Frau sein, dem alles glückt. Du sollst ein Christ sein, dem alles glückt. Verstehst du? Und was, wie sah sein Leben aus? Verkauft als Sklave. Da ist misshandelt im Haus des Potiphars, saß im Gefängnis, es glückte alles. Auf Gottes Art. Und dann auf dem Thron der Pharaonen. Natürlich, wir möchten immer Könige sein am Schluss. Und denken, das ist wunderbar. Aber bis du König wirst, vergehen wir beim David 15 Jahre. Es glückte ihm. Der Gesegnete bleibt gesegnet, auch wenn die Umstände ungesegnet sind. Egal wie die Großwetterlage ist, egal wie die Stimmung um dich herum ist, der Gesegnete bleibt gesegnet, es glückt ihm alles. Praise God. Der Herr segnet, und jetzt pass auf, der Herr segnet das Werk unserer Hände. Das ist mir so groß geworden in der Vorbereitung. Gott segnet das Werk meiner Hände, das was ich tue, was ich nicht tue, segnet er auch nicht. Da wo ich dabei bin, da wo ich mich investiere, da wo ich mich einbringe, verstehst du, das segnet er, auch wenn es wenig ist, das klein und gering ist, das Werk meiner Hände. In der Bibel geht es wie ein roter Faden. Er segnet uns, das was zu uns gehört, das was wir tun. Er segnet, wenn wir hingehen. Er segnet, wenn wir geben, auch das Wenige. Er segnet uns, wenn wir bekennen. Er segnet uns, wenn wir dienen. Er segnet uns, wenn wir hinausrufen und Christus bekennen. Da kann dein Nachbar nicht segnen, wenn du Christus nicht bekennst. Weißt du, was Segen ist? Entlastung. Für mich ist Segen eine Entlastung. Gott, ich gebe es ab und er macht es dann weiter. Auf Menschen werden so viele Lasten gelegt und sie werden so bedrückt und so belastet und so gequält. Segen ist eine echte Befreiung. Herr, ich gebe es dir ab in Jesu Namen. Der Segen nimmt den Druck und die Belastung von dir weg. Du musst nur aussprechen. Wenn wir nicht aussprechen, passiert nichts. Wir müssen wenigstens auf den Knie gehen und Gott bekennen. Knie dich vor deinem Bett nieder und sag, lieber Gott, ich kann es nicht mehr, ich schaff's nicht mehr, ich gebe es dir ab. Und dann du wirst sehen, was für ein Wunder passiert. Der Segen nimmt diesen Druck von dir weg. Der Segen entspannt dich. Der Segen macht dich ruhig. Ich habe Gott gesagt jetzt. Weißt du, mit Gott reden, das ist den Teufel verpetzen. Einfach sagen, guck mal, was der mir zusetzt. Der Gesegnete, weißt du, der kann bedrückt werden, aber der kann nicht erdrückt werden, weil er hat seinen Herrn, der kann noch auf die Knie gehen. Und das ist das Mindeste, was wir tun sollten, auf die Knie gehen. Wenn wir nicht mehr weiter können, auf die Knie gehen vor dem Herrn. Der Gesegnete hat durch Gott Rückendeckung, wird von Gott weiter betreut, bekommt Hilfe von oben, bekommt Hilfe auch von Menschen. Plötzlich kommt jemand, kann ich Ihnen helfen? Frag dich. Sonst fragt dich niemand, aber da in der, wenn du Gott gesagt hast, du wirst überrascht sein, plötzlich interessiert sich jemand für dich. Plötzlich fragt jemand. Der Gesegnete hat Gottes Aufmerksamkeit und wenn du Gottes Aufmerksamkeit hast, werden auch andere Leute auf dich aufmerksam. Der Gesegnete fühlt sich von Gott angenommen, von Gott verstanden, akzeptiert. Gott ist ihm wichtig, alles andere interessiert ihm nicht. Es wird von Gott ernst genommen. Im Segen sagt Gott, ich lasse mein Angesicht über dir leuchten. Ich lasse mein Angesicht über dir leuchten. Du wirst angestrahlt von meiner Herrlichkeit. Dann strahlst du nachher wie ein Schneekönig. Du bist happy. Der Gesegnete ist von Gott wertgeachtet worden, aufgewertet worden in seinen Augen. Der Herr sieht dich, der Herr sieht dich. Wenn er dich auf die Knie sieht, sieht der Herr in deiner Demut, in deiner Niedrigkeit, in deiner Bescheidenheit, in deiner Ohnmacht, in deiner Hilflosigkeit. Und dann sagt er, Kind, steh auf. Kind, steh auf. Und das ist gesegnet sein, wenn der Herr zu dir sagt, steh auf. Alle, die zum Volk Gottes gehören, sind Gesegnete. Die, die zu Israel gehörten, die unter der Wolke waren, waren Gesegnete. Alle, die zum Leib Jesu gehören, die Glieder am Leib Jesu Christi sind, und zwar bewusst Glieder am Leibe Jesu sind und auch bewusst funktionieren am Leibe Jesu. Nicht nur sagen, ich bin ein Glied am Leibe Jesu, so irgendwo ein ausgefallenes Haar oder ein abgeschnittener Fingernagel. Nein, wir müssen echt funktionierende Glieder sein. Am Leib Jesu. Und die sind gesalbt. Der Leib Jesu Christi ist gesalbt. Deshalb, du brauchst die Gemeinde, brauchst diese Scheune, brauchst diesen Schuppen. Noch zwei Fragen, ganz schnell. Was bedeutet Segen? Wie kann ich mit Gott rechnen? Wie kann ich den Segen behalten für den Rest meines Lebens? Die Bibel sagt, halte, was du hast. Das ist zuerst einmal, du musst es tun. Du musst Gott bitten, Herr, hilf mir. Segen bedeutet, das, was Gott mir zugesagt hat, dass ich das nicht aufgebe, dass ich das festhalte, weiter zementiere in meinem Leben. Es wird eintreffen, weil Gott es gesagt hat, nicht weil ich mich eingebildet habe, nicht weil irgendein Weissager oder Weibsager oder Wahrsager gesagt hat, nein, weil der Herr zu mir gesagt hat, das wird kommen. Und wenn der Herr gesagt hat, Gutes und Barmherzigkeit wird dein Leben folgen, dein Leben lang. Das steht schon im Wort Gottes. Da musst du nie groß eine Offenbarung vom Himmel irgendwo haben. Steht drin, Psalm 23. Der Gesegnete hat Schwierigkeiten, kennt Krankheiten, Hungersnöte, all das ist drin, Verluste, Misserfolge, Pannen und Pleiten, das ist alles drin. Aber Gutes und Barmherzigkeit, wird mir folgen mein Leben lang. Der Teufel kann dir nicht den Segen Gottes stehlen. Glaub mir das. Es sei denn, du erlaubst es ihm und sagst, guck mal, das ist mein Segen. Weißt du, wir sollten aufhören, uns was einzubilden und zu präsentieren. Das ist meine Heilung. Denk an Hiskia, der hat alles verloren. Das, was der Herr an seinem Leben gewirkt hat, weil er den Babylonier, den Ungläubigen, den Assyrern alles präsentiert hat. Das hat Gott mir gegeben, das hat Gott mir gegeben, das hat er mir gegeben, das hat er mir geschenkt. Verstehst du? Die Diebe, wenn du sie informierst, sie kommen und holen. Sie wissen, wo die Sachen dann liegen. Aber du solltest nur eines sagen, ich weiß, ich bin in Gott geborgen und das, was Gott weiß von meinem Leben, das ist genug, das müsste niemand wissen. Das geht niemand was an. Und dann kannst du ruhig und gelassen bleiben. Da musst du nicht sehen, Leute, ich habe ein Wunder erlebt, ich habe eine Heilung erlebt, ich habe eine Segnung erlebt. Nein, bleib ruhig. Leb in dem Segen, leb in der Heilung, leb in der Befreiung. David im Psalm 23, und ob ich schon wanderte im finstern Tal. Weißt du, selbst wenn du in Lebensgefahr bist, ist es schön, wenn Gott uns durchhilft. Du sollst dich freuen, dem Herrn gegenüber und sagen, danke Jesus, du hast mich aus der Lebensgefahr gerettet, du hast mich aus der Schwierigkeit rausgebracht, du hast so viel Wunder an mir getan, ich danke dir. Und dann kannst du den Leuten sagen, Leute, wisst ihr was, ich habe so viel zum Danken. Ich habe so viel zu danken. Ich muss Gott loben und Gott preisen und Gott rühmen und Gott erzählen, alles was der Herr mir getan hat. Ich vertraue dem Herrn, weiß, und der Herr hilft mir jeden Tag neu durch. Das ist es. Ich muss nicht Reklame machen für mich selbst, sondern ich danke Gott und ich preise Gott. Und Soli Deo Gloria, allein Gott die Ehre, das ist, wie dein Leben reich wird. Der Gesegnete weiß, alles was ich bin, was ich kann, das ist vom Herrn. Meine Bibel sagt, wer sich rühmen will, der rühme sich des Herrn. Ja, fang an. Du weißt, Gott hat dir Kraft gegeben zum Durchhalten. Gott hat dir Kraft gegeben, vorwärts zu gehen. Gott hat dir Kraft gegeben, weiterzumachen, nicht hinzuschmeißen, nicht wegzulaufen, nicht zu resignieren. Weißt du, das ist nämlich, da kann man sagen, Gott hat mich gehalten. Alles, was ich bin, ist Gnade und Barmherzigkeit. Ich habe keinen Grund, wenn es nach mir ginge, wir wären schon alle verloren. Aber dank der Gnade Gottes, die hält uns in den Stürmen, wenn Gott segnet und dich gesegnet hat, dann wirst du nicht bitter, dann wirst du nicht sauer, dann, weißt du, auch wenn das nicht kommt, was du erwünscht hast, und das meistens kommt nicht so, wie du erwünscht und geträumt hast. Also unsere Träume gehen nicht so in Erfüllung, meistens ganz anders und ganz ungewöhnlich. Zuerst geht's mal abwärts, bevor wir aufwärts kommen. Wir brauchen Anlauf, um hochzukommen. Wir brauchen Anlauf. Gottes Wege sind nicht unsere Wege. Und wir müssen lernen, bewusst in der Gegenwart Gottes zu leben und nicht so viel von uns selbst. Weißt du, erzähl vom Heiland. Erzähl von der Bibel. Erzähl von der Güte Gottes. Erzähl von dem, was Gott an Kindern Gottes getan hat in der Geschichte. Und da haben wir so viel zu erzählen. Ich denke, es ist so wichtig, um den Segen zu bewahren, zieh dich ein wenig zurück. Das muss ich lernen. Wir müssen alle lernen, nicht zu viel erzählen. Und je mehr der Feind über dich weiß, desto angreifbarer bist du. Der Gesegnete, der ist gesegnet auch in schweren Stunden. Der weiß, ich bin beim Herrn. Gott ist bei mir. Bleibt ruhig und gelassen. Auch wenn er dauernde Schmerzen hat. Weißt du, du denkst manchmal, gesegnet sein ist, keine Schmerzen zu haben. Das ist alles Humbug. Der Gläubige macht das alles. Er wandelt im Tal der Todesschatten. Ich werde von Gott getragen, auch wenn ich nicht mehr kann. Und dass ich das von Franz von Assisi, ich habe es gar nicht gewusst. Weißt du, viele schreiben nur Gloria und Glanz und Gloria. Aber oft ist es so, die Leute müssen unten durch. Der lag und er konnte nicht mehr lesen, musste ihm vorlesen. Und er konnte nur noch diktieren, er konnte nicht mehr schreiben. So vieles, verstehst du, und lag da schwer krank im Bett. Andere haben andere Probleme gehabt, aber ich denke nur, weißt du, und wir denken, das muss alles. Und er war gesegnet. Er hat gesagt, ich habe Frieden in Gott. Und hat, wenn er jemand begegnet ist, und dann sagt er, der Friede Gottes sei mit dir. Weißt du, das ist es. Der Friede Gottes sei mit dir. Und der Friede Gottes muss mit uns sein. Egal in welcher Situation, in welcher Verfassung, unter welchen Umständen, der Friede Gottes muss in uns sein. Wir werden von Gott getragen. Der Gesegnete erlebt die Wirkung des Segens. Der Friede Gottes ist in mir. Der Friede Gottes sei mit dir. Du wirst von Gott versorgt. Nie unterversorgt und nicht überversorgt. Genauso in der richtigen Dosierung. Wer vom Volk Gottes gehört, der steht grundsätzlich unter dem Segen Gottes von Anfang bis zum Schluss. Egal wie alt, wie lang du im Glauben bist, du bist mit dem Volk Gottes ausgezogen und du wirst mit dem Volk Gottes weiterziehen. Du bist ein Teil des Volkes Gottes. Deshalb bleibe ruhig, egal was passiert ist, egal wie es in deinem Leben aussieht. Ich möchte die Menschen ermutigen, einfach zu sagen, Leute, schaut nicht auf das Fleisch ist so vergänglich. Der Mensch ist so vergänglich, das Irdische ist so vergänglich. Gott sagte den Menschen, Gott segnet die Menschen und wir sind gesegnet. Weißt du, ich brauche zum Beispiel keinen besonderen Segen jetzt. Oh, ich möchte gesegnet werden. Nein, Gott segnet die Menschen, als er sagte, seid fruchtbar und mehret euch und macht euch die Erde untertan. Das sind die Menschen, die sind gesegnet. Und jetzt können die Menschen machen, was sie wollen. Plötzlich haben wir 9 Milliarden Menschen auf dieser Erde, weil Gott sie gesegnet hat. Gott hat die Menschen gesegnet, macht euch die Erde untertan. Und wir sehen, da können die Leute denken, was sie wollen. Der Mensch beherrscht mehr und mehr die Welt. Gott hat es bestimmt. Und seine Bestimmungen gelten. Ich reg damit nicht mehr auf, weiß die Atheisten, die Ungläubigen und der Teufel. Gott lässt die Sonne scheinen über Gerechte und Ungerechte. Die sind alle gesegnet, weil Gott die Menschen lieb hat. Der Segen Gottes. Und deshalb, der Mensch ist nicht verflucht, der Mensch ist gesegnet. Gottes Zusagen bleiben, ob sie daran glauben oder nicht. Wie heißt es in der Bibel? Es soll nicht aufhören, Tag und Nacht, Sonne und Hitze und Kälte, Frost und so weiter. Das bleibt, da können die Leute machen, was sie wollen, weil Gott es gesprochen hat. Und Gott hat uns Gutes zugesagt. Und da wartet es, wie im Psalm 23 heißt, Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen mein Leben lang. Erwartet, dass Gutes kommt. Nicht Fluch und Verdammnis und Unglück, nein. Das hat keine Gewalt über mich. Das Gute, ich erwarte das Gute. Wenn du nach Hause gehst, erwarte das Gute. Nimm nicht alles gleich persönlich oder buchstäblich oder gleich wörtlich. Nein, Gott hat es versprochen, ich bin gesegnet von Anfang an. Schon Adam und Eva wurden gesegnet. Und jetzt bin ich auch gesegnet. Bin ein Nachkomme von Adam und Eva. Lerne, das Wort Gottes richtig zu verstehen, richtig umzusetzen. Du brauchst diese Scheune. Diesen Schuppen. Wenn Gott dich segnet, bleibe normal, tu das Selbstverständliche, geh in deinem Leben genauso weiter wie bisher und nütze die Gelegenheit, verändere gar nicht so viel. Wenn Gott dich gesegnet hat, ist so wichtig, dass du nicht sofort alles durch den Haufen wirfst und wegwirfst und sagst, jetzt ziehe ich um, jetzt muss ich nach Afrika gehen. Nein, bleib in Berlin. Suche der Stadt Bestes. Jesus segnete seine Jünger, als er in den Himmel fuhr. Und weißt du, was er gesagt hat? Bleibt in Jerusalem. Lauf nicht weg. Und sie haben das Wort angenommen. Sie sind gesegnet geblieben. Und dann kam der Heilige Geist. Hör auf das Gesegnete, was Gott gesagt hat. Ich segne. Gott hat die Tiere gesegnet. Gott hat das Geistliche gesegnet. Das Himmlische gesegnet. Und solange du unter dem Segen Gottes stehst, kann dich niemand schaden. Aber wenn du anfängst, alle möglichen Dummheiten zu glauben, dann Kopfhörer aufzusetzen und dann hörst du da von der Stimme und dort die Stimme. Gott will, und das ist, was der Segen uns bewirken will, immun machen gegen die ganzen listigen Verführungen, Impulse und Inspirationen und was es sonst noch heißt. Weißt, du stehst unter dem Schutz Gottes und du bist immun. Das hat nichts mit mir zu tun. Mit euch vielleicht schon, aber mit mir nichts. Du bist immun. Bist unempfänglich für den ganzen Mist. Flüche kommen bei dir gar nicht an. Du nimmst es gar nicht an. Du bist widerstandsfähig. So wie du das Unkraut vernichtest, so vernichtest du alles Negative, was nicht in deinem Leben hineingehört. Dieses ganze Ungeziefer. Ich denke nur an diese Geschichte, da der Moabiterkönig wollte die Israeliten verfluchen und dann holte den Propheten Biliam da aus, irgendwo aus dem fernen Osten, und er soll Israel verdammen und verfluchen. Und dann kommt er und dann sagt er dem König, dem Moabiterkönig: Und solange die Israeliten unter dem Segen Gottes stehen, habe ich keine Möglichkeit, sie zu besiegen und sie zu verfluchen. Solange sie unter dem Segen Gottes stehen, habe ich keine Möglichkeit, sie zu verfluchen. Und 5. Mose 23, Vers 6 heißt es: Und Gott hörte Biliam nicht. Der konnte schimpfen, so viel er wollte. Der Moabiterkönig konnte opfern, so viel er wollte. Er konnte nichts ausrichten, weil sie unter dem Segen Gottes standen. Bruder und Schwester, wenn du getauft bist, wenn du Kind Gottes bist, wenn du in der Gemeinde bist, stehst du unter dem Segen Gottes. Und da wird jeder Fluch in Segen verwandelt. Halleluja. Der Gesegnete wird bewahrt, wird errettet. Wie hat Gott nach der Sintflut gesagt? Ganz toll. 1. Mose 8, Vers 22. Das haben wir. Weißt du, die ganze Klimakatastrophe und die ganze Panik, was jetzt der Obama und unsere Frau Merkel und alle diese Großen machen, die weißt du, die versuchen, gegen den Wind zu pusten und das Klima zu verändern. Hier hat Gott gesagt: Solange die Erde steht, soll nicht aufhören Saat und Ernte, Sommer und Winter, Frost und Hitze, Tag und Nacht, soll nicht aufhören. Das wird so bleiben. Die Welt funktioniert immer noch. Halleluja. Zwar nicht überall, aber Saat und Ernte, Sommer und Winter, Frost und Hitze, Tag und Nacht. Es funktioniert. Ob wir jetzt 1000 Autos fahren oder 100.000 Autos fahren, das wird weitergehen. In 1. Mose 39, Vers 2 wird von Josef berichtet. Und der Herr war mit ihm, so dass dem Mann alles glückte. Der Mensch, der mit Gott lebt, dem glückt alles. Das ist ein Segen. Wenn du gesegnet bist, da wird bei dir alles hinhauen, funktionieren und du wirst alles erreichen. Vielleicht ein bisschen anders, als du gedacht hast. Ich denke nur an den Isaak. Durch Abraham sollten alle seine Nachkommen gesegnet werden. Also Isaak hat keinen besonderen Segen erlebt, eine Segnung Gottes. Da wurde geopfert, der arme Kerl. Oder sollte bald geopfert werden. Aber der hat keinen Segen bekommen. Aber der Segen Abrahams hat sich auf ihn ausgewirkt. Und da haben die Philister einen Brunnen zugeschüttet, den zweiten Brunnen zugeschüttet, den dritten Brunnen zugeschüttet, den vierten Brunnen zugeschüttet, den fünften Brunnen zugeschüttet. Immer wenn er was gegraben hat, haben sie zugeschüttet. Und dann am Schluss hat er weiter gegraben, das nicht aufgegeben. Und das ist das Geheimnis des Segens, nicht aufgeben. Der Gesegnete gibt nicht auf. Der grabt weiter, der buddelt weiter. Und dann plötzlich ist den Philistern der Mumm ausgegangen. Die haben keinen Pep mehr gehabt, keine Kraft mehr gehabt, immer wieder zuschütten, so viel Dreck haben sie gar nicht gehabt. Und dann kam das Wasser und dann heißt es, und er wurde, dieser Isaak wurde dann an diesem Brunnen, wo er ausgegraben hat, 100-mal mehr gesegnet, als er je in seinem Leben war. 100-mal mehr. Das ist der Segen. Grab weiter. Arbeite weiter. Gott segnet, die durchhalten. Gott segnet, die einen starken Willen haben, die Ausdauer haben. Gott segnet die Menschen. Weißt du, Segen bewahren, du musst eine Scheune bauen. Da brauchst du Ausdauer. Der Gesegnete schmeißt nicht gleich das Handtuch, läuft nicht gleich weg, ist nicht gleich frustriert. Der Gesegnete muss oft durch Schwierigkeiten durch. Und da beweist sich, ist der gesegnet oder ist nur so Larifari-Christ. Verstehst du? So oberflächlicher Mitläufer. Und wenn er trotzdem weitermacht und durchhält, weißt du, bis die Zustände optimal sind, bis er das alles hat, oft musst du unschuldig leiden. Denk an Josef, der musste unschuldig leiden, weil er gesegnet war. Die Leute waren neidisch auf ihn. Wenn du gesegnet bist, werden Leute auf dich neidisch, eifersüchtig. Die wollen es auch haben. Die können es auch haben. Verstehst du? Sie müssen sich nur anstrengen, sie Gott hingeben. Das glückt ihnen nicht. Verstehst du, weil sie denken, das muss alles so zufallen. Nein, das fällt nicht zu. Gott selbst wacht über Menschen, die unter seinem Segen, seinem Schutz sich stellen. Das sind ein paar Geheimnisse. Wie bewahre ich den Segen? Gott segnete Menschen, die großzügig waren. Also Menschen, die gesegnet sind, sind großzügig. Willst du links, will ich rechts. Willst du rechts, will ich links. Denk an diese Geschichte von Lot. Weißt du, das ist Großzügigkeit. Gar nicht so. Weißt du, ich kann überall gesegnet werden. Auf der Höhe, in der Wüste, in der kargen Gegend oder unten im Tal von Sodom. Isaac, er hat weitergemacht, gegraben. David hat sich weiter jagen lassen. Josef hat weiter Gott gedient und der Herr war mit ihm. Du bist erst gesegnet, wenn du Überfluss hast, weitergeben kannst, wenn es dir nicht mehr wehtut, wenn du genug hast, sagst, ach komm, ich krieg wieder von Gott wieder einen neuen Nachschub. Das ist Segen, neuer Nachschub vom Herrn. Weißt du, wenn du anderen hilfst und wirklich vom Herrn das hast, und deshalb, Geschwister, ich sage es immer wieder, hilft nicht allen Leuten, kümmert euch nicht um alle Leute. Es ist lieb und nett, dass ihr sowas tut, aber es ist nicht der Wille Gottes. Weißt du, wenn wir erschöpft und müde sind und fix und fertig sind, nervlich am Ende sind, das war nicht der Wille Gottes. Wenn wir im Willen Gottes sind, haben wir Frieden, haben wir Freude, machen wir gerne mit, haben wir Lust, können wir nochmal was aufnehmen, verstehst du? Aber wenn es eine Last ist, ist nicht vom Herrn. Das ist kein Segen, das ist ein Fluch. Dann bist du ausgebrannt und deshalb sind viele Leute Burnout, haben dieses Burnout-Syndrom, sind fix und fertig, kraftlos, liegen am Boden, weil Gott es ihnen nicht befohlen hat. Gott segnet nur das, wo er sein Wort uns gegeben hat, wo er uns gesagt hat. Wenn du das Gesegnete tust, wirst du nicht erschöpft, armst nicht, wirst nicht leer. Tu das nur, das Gesegnete. Du wirst auch nicht krank, wenn du das Gesegnete isst, wenn du das Gesegnete tust. Das gesegnete Leben, was er dir gesagt hat, zu tun, das tu. Dann hast du einen bleibenden Erfolg. Das Gesegnete macht dich nicht krank, sondern nur das Ungesegnete. Nur das Ungesegnete macht dich krank. Denk drüber nach. Nur das Ungesegnete. Wohlergehen ist der Ausfluss des Segens Gottes vor mir. Es wohl mir, es wohl in dem Herrn. Wenn du über eine Sache keinen Frieden hast, dann ist es kein Segen. Wenn du über eine Sache keinen Frieden hast, war es kein Segen. Das wird dir nichts bringen. Selbst wenn du es noch eins drauflegst. Das ist typisch. Gottlose Länder. Denk an die frühere Sowjetunion, DDR. Verstehst du, die gottlos waren. Die Ukraine. So ein fruchtbares Land. Die Kornkammer Europas. Verstehst du, das war Ukraine. Jetzt man muss die bald füttern und ihnen unterhelfen. Denen und die unterstützen. Die können. Gottlose Länder, die nicht unter dem Segen Gottes stehen, die können nicht einmal ihre eigene Bevölkerung ernähren, obwohl sie so viel, so fruchtbar sind und so reich gesegnet sind an naturellen Sachen. Josef, Gott macht ihn zu einem Mann, dem alles glückte, der sogar in der Hungersnot das Land bewahren konnte. So, Gott konnte schon im Voraus diesen Josef benutzen und segnen. Ohne den Segen Gottes und seinem Wohl gibt es kein Wohlergehen. Noch ganz schnell ein paar Gedanken. Gott segnet nicht ins Blaue hinein, sondern das Werk unserer Hände. Das ist mir so groß, das muss ich auch betonen. Das Werk unserer Hände. Also das, was wir tun, das segnet er. Wie bleiben wir unter dem Segen Gottes? Wie kommen wir hinein? Wie können wir das behalten wieder? Oder wenn wir verloren haben, wie finde ich das wieder? Denn alles, was Gott uns schenkt, können wir nicht einfach so oberflächlich sein. Wir müssen sehr ernst die Sache nehmen. Weißt du, wir verspielen so schnell den Segen Gottes. Ich denke nur an Esau. Ach, was soll mir meine Erstgeburt? Ich kann mir dafür nichts kaufen. Verstehst du? Und dann verkaufte für ein Linsengericht die Erstgeburt. Und dann suchte den Segen mit Tränen und hat es nicht gefunden. Es gibt Voraussetzungen, dass der Segen Gottes bei uns bleiben kann. 5. Mose 11, Vers 26. Und Gott sprach, ich lege euch vor den Segen und den Fluch. Den Segen, wenn ihr gehorcht den Geboten eures Gottes. Da liegt der Segen. Ich lege es vor, gehorcht. Oder Psalm 1, lies mal Psalm 1. Wohl dem, der da wandelt im Rat, der nicht wandelt im Rat der Gottlosen, noch tritt auf dem Weg der Sünder, noch sitzt, wo die Spötter sitzen. Also, sucht ihr eine andere Umgebung. Nicht wo die am Stammtisch, wo die Lästerer sitzen und Spötter sitzen. Komm in die Gemeinde. Das ist der Platz, wo Gott gelobt und Gott gepriesen wird. Und nicht, wo die Kritiker und Nörgler und Murrer und Meckerer sitzen. Wohl dem, der Lust am Gesetz des Herrn hat und sinnt über sein Gesetz Tag und Nacht. Der ist wie ein Baum gepflanzt am Wasser und an den Wasserbächen. der seine Frucht trägt zu seiner Zeit. Ich habe heute Morgen einen Wetterbericht im Fernsehen geguckt und da kommt das aus Lederhose da irgendwo, was weiß ich, in Thüringen, wo das da ist, so der Wetterbericht. Und da haben sie eine Familie besucht oder eine Frau besucht, die zieht da Heilkräuter, aber dort regnet es nur sehr selten. Dann sagt er, und wieso wachsen bei Ihnen die Pflanzen? Dann sagt die Frau, unsere Pflanzen, die haben bis zu 2 Meter tiefe Wurzeln. Und die holen aus der Tiefe das Wasser. Und deshalb, wir müssen auch nicht gießen, obwohl das alles so trocken ist. Dann nimmt der Wettersprecher da Hand und hebt es und sagt, das ist alles so trocken. Aber die Pflanzen gedeihen wunderbar. Warum? Die gehen in die Tiefe. Die gehen in die Tiefe. Und hier genau das Gleiche. Der ist gepflanzt in der Tiefe. Der holt aus der Tiefe das Wasser. Und was er macht, das gerät wohl, dem glückt es. Der ist gepflanzt wie ein Baum am Wasserbach. Ein paar Bibelworte noch ganz schnell. Sprüche 10, Vers 6. Der Segen des Herrn macht reich ohne Mühe. Der Segen des Herrn macht reich ohne Mühe. Sprüche 11, Vers 11. Durch den Segen der Frommen wird eine Stadt erhoben, eine Gemeinde erhoben, durch den Segen der Frommen. Je mehr gesegnet in einer Gemeinde, in einer Stadt, in einem Land ist, desto gesegnet ist das Land. 5. Mose 16, Vers 15. Der Herr, dein Gott, wird dich segnen in allem deinem Einkommen. Verstehst du, was so reinkommt? Das wird gesegnet. Jeremia 17, Vers 7. Gesegnet ist der Mann, der sich auf den Herrn verlässt. 5. Mose 28, Vers 2 und folgende Versen. Und da sagt Gott, dass er sein Volk mit Segensverheißungen überschütten möchte. Weil du der Stimme des Herrn, deines Gottes, gehorsam warst und gehorsam bist, werden über dich kommen. Und dir zuteil werden alle diese Segnungen. Gesegnet wirst du sein in der Stadt, gesegnet wirst du sein auf dem Acker, wenn du dem Wort deines Herrn gehorchst. So einfach. Du musst nur tun. Ist nichts Kompliziertes. Du musst dich nicht groß anstrengen. Dann wirst du gesegnet sein, dann wird gesegnet sein die Frucht deines Leibes, also deine Kinder, der Ertrag deines Ackers und die Jungtiere deines Viehs, deine Rinder und deine Schafe. Gesegnet wird sein dein Korb und dein Brot und dein Backtrog. Natürlich, verstehst du, alle diese Situationen, Gott wird dich segnen. Und der Herr wird gebieten, dem Segen, stell dir mal vor, Gott wird gebieten, Segen sei mit und dann so weiter, mit dir. Weißt du, Gott wird gebieten, nicht du. Du kannst den Segen nicht gebieten. Der Pastor kann den Segen nicht gebieten. Die Gemeinde kann schreien, so viel sie will, wird den Segen nicht gebieten. Der Herr wird den Segen gebieten, dass er mit dir sei, was du besitzt. Immer wieder, was du besitzt, was du hast, was du kannst, was du sollst. Und in allem, was du unternimmst. Und er wird dich segnen in dem Land, das dir der Herr, dein Gott, geben wird. Weißt du, auch wenn du viel durchmachst und durchgemacht hast, ist egal, Gott wird all das wieder erstatten. Die haben noch ein gutes Wort, die viel verloren haben, die nichts mehr haben, die pleite sind. Schau Hiob an, Hiob wurde alles genommen und als die Zeit seines Leidens war, hat der Herr alles erstattet und der Hiob hat mehr gehabt wie vorher. Wenn du Gott treu bleibst und Gott nicht absagst und Gott weiter dienst und einfach sagst, ich bleib Gott treu, Gott wird dich segnen, mehr als je zuvor. Und niemand kann den Segen Gottes verwehren und sagen, nein, Gott hat dem Segen geboten. Hiob, sei gesegnet. Gott kann dem Segen gebieten. Es muss von ihm kommen, der Befehl. Ich will dir einen Segensspruch noch weitergeben. Das ist von irgendjemand unbekannt. Gott, der Herr, sei vor dir, um dir den richtigen Weg zu zeigen. Er sei neben dir, um dich in die Arme zu schließen und dich zu schützen. Der Herr sei hinter dir, um dich zu bewahren vor der Heimtücke böser Menschen. Er sei unter dir, weißt du, überall wirst du aufgefangen, er sei unter dir, um dich aufzufangen, wenn du fällst, und dir Kraft zu geben, wenn du am Ende bist. Der Herr sei in dir, um dich zu trösten, wenn du traurig bist. Er sei über dir, und um jeden Augenblick, damit du in seiner Nähe bist und dich erfreuen kannst. Der Herr, so segne dich der gütige Gott. Und das ist mein Gebet, dass Gott dich segnen möchte. Gottes Macht halte dich aufrecht. Gottes Weisheit leite dich. Gottes Auge schaue für dich und auf dich und beobachte dich. Gottes Ohr höre dich. Gottes Wort spreche zu dir. Gottes Hand bewahre dich gegen die Fallstricke des Bösen, gegen die Versuchungen des Geistes und des Leibes, alles, was dir schaden will. Und noch ein Psalmwort, Psalm 84, Vers 12. Denn Gott, der Herr, ist Sonne und Schild. Gnade und Herrlichkeit wird der Herr geben. Kein Gutes wird er dir vorenthalten, wenn du in Lauterkeit vor ihm wandelst. Suche nur Gott, die Gunst Gottes, die Nähe Gottes, und der Segen wird von selbst kommen. Vater, ich danke dir, dass du auch heute Nachmittag uns segnest, dass du uns deinen Frieden gibst und dass wir nur aus deinem Segen heraus leben und nichts anderes tun, nichts anderes unternehmen als das, was du willst, was du geboten hast, was du uns anvertraut hast. Wir möchten nur treu sein und du segnest die Treuen im Lande, Herr. An deinem Segen ist alles gelegen, da ist alles angesiedelt, alles, was wir brauchen, alles, was wir nötig haben, und wir möchten von dir jetzt gesegnet werden. Herr, lass dein Angesicht über uns leuchten und gebe uns deinen Frieden. Amen.